Die Tierhaltung am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Merle Kempfert und Annalena Riedasch sind hier Tierärztinnen und Tierschutzbeauftragte und zeigen mir die Versuchstiere. Hunderte Mäuse sind allein in diesem einen Raum untergebracht. Nicht in Käfigen mit Gittern, wie man es sich vielleicht vorstellt, sondern in geschlossenen Plastikboxen, die an ein Belüftungssystem angeschlossen sind. Falls eine Maus krank ist, soll sie keine anderen anstecken. Die Boxen sind in etwa so groß wie ein kleiner Schuhkarton und reihen sich in mehreren Regalen aneinander. In den meisten sind Mäuse, eine, zwei oder mehrere. Außerdem in den Boxen Futter, Wasser, Einstreu, was zum Nagen. Viele Mäuse haben sich Nester gebaut. Und an den Boxen kleine Zettel mit Daten und Barcodes.
Jedes Versuchstier muss eindeutig identifiziert sein können. Die haben eine Versuchstiernummer, die der Behörde genannt ist, und anhand dieser Nummer weiß man, was mit diesen Tieren im Versuch passieren wird.
Und nur für die Versuche kommen die Mäuse in Kontakt mit den Forschenden, erklärt Riedasch. Einer, der mit den Tieren arbeitet, ist Moritz Mall. Er forscht zu Entwicklungsstörungen des Gehirns. Dafür, sagt er, macht er auch molekulare Analysen in Zellen. Die hätten aber ihre Grenzen.
Man kann natürlich in einer Zelle schlecht fragen, wie fühlst du dich heute oder was geht in dir vor? Man kann natürlich molekular gucken, sind Gene anders an oder aus oder verhalten sich die Nervenzellerregung anders. Aber wir können nicht gucken, ist die jetzt halt hyperaktiv oder hat die geringeres Sozialverhalten.
Für einen Versuch hat Mals Team einigen Mäusen ein verändertes Gen eingesetzt, um herauszufinden, ob es Hyperaktivität auslösen kann. Denn das Verhalten von Mäusen könne man gut beobachten.
Zum Beispiel nimmt man eine Maus und lässt sie in einer Box sitzen und normalerweise wird diese Maus relativ wenig sich bewegen und auch nur am Rand der Box, weil sie zum Beispiel Angst hätte, in der Mitte der Box einem Räuber zum Opfer zu fallen.
Wurden die Mäuse aber gentechnisch verändert, sehe man,
dass diese Mäuse viel aktiver sind, quasi hyperaktiv sind und in dieser Box herumrennen und wirklich auch Verhaltensweisen an den Tag legen, wie man es jetzt hat, sag ich mal, vereinfacht und übertragen natürlich nur bei Kindern sieht, die hyperaktiv sind.
Durch die Versuche konnte das Team von Mall herausfinden, wie man hyperaktive Kinder mit dem entsprechenden Gendefekt mit bereits zugelassenen Medikamenten behandeln kann. Ein weiteres großes Forschungsfeld, in dem Mäuse zum Einsatz kommen, ist neben der Hirnforschung auch die Onkologie, Krebsforschung, das Kerngebiet hier am DKFZ. In der Tierhaltung holt Tierärztin Kempfert eine Box aus dem Regal. Darin ist eine weiße Maus, die wir wohl gerade geweckt haben, mit einem deutlichen Knubbel unter der Haut, seitlich am Bauch.
Also das haben wir öfters, dass die Wissenschaftler ihre Tumorzellen oder auch teilweise Patientenmaterial injizieren. Das sieht man hier in dem Fall jetzt auch. Sieht so einen kleinen rasierten Bereich und da sieht man diesen kleinen abgegrenzten Tumor auch. Da gibt es auch bei uns dann ganz spezifische Kriterien, welche Größe der erreichen darf.
Auch das Verhalten der Maus überprüfen die Tierärztinnen.
Hat es irgendwie ein exploratives Verhalten, würde ich in dem Fall jetzt schon sagen. Also die Maus guckt sich ja um, sie stellt sich auch auf. Man hat natürlich eben den Tumor, der in dem Fall jetzt aber noch eine Größe hat, die nicht diese Abbruchkriterien überschreitet.
Tierversuche sind nämlich streng reguliert. Für jedes Tier legen die Behörden vorher fest, welche Belastung aus welchem Grund genehmigt wird und wann der Versuch zugunsten der Maus abgebrochen werden muss. Diese Maus kann weiter der Forschung dienen. Mit ihr wollen Forschende herausfinden, wie man Tumore bei Darmkrebs eindämmen kann. An Tumoren und ihrer Ausbreitung forscht am DKFZ auch der Biologieprofessor Helmut Augustin.
Wie gelangt ein Tumor im Körper von einem Ort zum anderen? Wie kommt ein Lungentumor in die Peripherie? Wie kommt ein Brusttumor ins Gehirn?
Auch für solche Fragen werden Mäusen Tumore eingesetzt. Dann werden sie herausoperiert, so wie es bei Menschen auch gemacht wird. Und danach können die Forschenden schauen, ob und wo sich trotzdem Metastasen bilden und wie man sie behandeln kann. Augustin konzentriert sich dabei vor allem auf den Einfluss der Blutgefäße. Und er sagt, die Herz-Kreislauf-Systeme von Maus und Mensch sind sich sehr ähnlich.
Und deshalb kann ich auch sehr zufrieden auf 35 Jahre tierexperimenteller Forschung zurückblicken, die wirklich zu 100% den Test von des Transfers von der Maus in Menschen bestanden hat.
So sagt es jedenfalls der Forscher. Außerdem betont Augustin, als gelernter Tierarzt sei er dem Wohl von Tieren beruflich verpflichtet. Trotzdem hält er an Tierversuchen fest, wegen der Erkenntnisse, die man durch sie erlangt. Auf seinem Laptop zeigt er mir eine Liste aller Medizin-Nobelpreisträgerinnen und Träger. Vermerkt ist dort auch, mithilfe welcher Tiere die ausgezeichneten Ergebnisse erlangt wurden. Die Maus taucht regelmäßig auf, in den vergangenen Jahrzehnten noch öfter, weil sie große Säugetiere ersetzt hat.
klassischerweise eben hier 2018 Tsutsuko Honju und James Allison in Mäusen. Das ist ein Klassiker für uns in der Krebsforschung. Die ganzen Erkenntnisse der Immuntherapie, das, was heute wirklich die Krebstherapie revolutioniert hat, dem liegen 30 Jahre tierexperimentelle Arbeiten zugrunde.
Um zu erklären, wie wichtig Tierversuche sind, warum und inwiefern sie aber auch streng reguliert sind, dafür hat sich die Initiative Tierversuche Verstehen gegründet. Sie arbeitet im Auftrag einer Allianz der großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Roman Stilling von Tierversuche Verstehen sagt, die Maus ist das Versuchstier Nummer 1. Weil sie uns genetisch ähnlich ist, aber auch aus historischen Gründen.
Weil schon vor über 100 Jahren viel mit Mäusen gemacht wurde. Und das ist so ein bisschen auch ein sich selbst verstärkender Prozess. Man weiß heutzutage sehr, sehr viel über den Modellorganismus Maus.
Nur deshalb könne man Mäuse heute so gut gentechnisch verändern. Krankheiten vom Menschen auf die Maus übertragen, Moleküle an- und abschalten. Und weil Mäuse so klein sind, können Forschungseinrichtungen sie vergleichsweise kostengünstig halten. Sie vermehren sich schnell und weil sie eine kurze Lebensdauer haben, könne man auch Alterungsprozesse gut erforschen. Aber eben auch in der Hirnforschung, der Krebsforschung, Immunologie, Hormon- und Reproduktionsforschung sind Mäuse ein passendes Modell.
Deswegen könnte man vielleicht auch besser fragen, wo eignen sie sich dann nicht, wo gibt es denn auch Grenzen? Weil natürlich ist eine Maus kein Mensch und ein Mensch ist keine 70 Kilo schwere Maus. Immer dann, wenn man Fragestellungen hat, die zum Beispiel auch was mit der Größe zu tun haben von Organen oder wenn man zum Beispiel sich Gedanken macht über Medizinprodukte, über chirurgische Optimierungsverfahren, dann ist die Maus vielleicht nicht der Organismus Nummer 1.
In vielen anderen Bereichen aber eben schon. Laut Tierversuche Verstehen gäbe es ohne sie heute keine Arzneimittel gegen Herzerkrankungen, Diabetes, Arthritis oder Parkinson. Wir haben den kleinen Nagern also einiges zu verdanken.